Ich liebe diese Gebets- und Segnungsgottesdienste, weil das Gebet die Gegenwart Gottes so extrem deutlich macht. Da entfaltet sich die Wirkkraft Gottes. Und umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt aus diesem Gebets- und Segnungsgottesdienst einen Sendungsgottesdienst machen darf. Und zwar für jeden, der hier anwesend ist und für jeden, der jetzt per Livestream dabei ist. Also, wenn du jetzt nicht gesendet werden möchtest, kommst du entweder aus der Nummer nicht raus oder du musst einfach gehen und abschalten. Das ist deine Entscheidung. Ich möchte das, was wir miteinander erlebt haben, zusammenfassen. Und zwar auf der einen Seite das Gedenken an die Flutopfer, zum anderen die Segnung einer Berufung zur Leitung in der Gemeinde, natürlich dann auch die Herausforderung eines Sommerlagers und das verbunden mit unserem Leben. Und eines habe ich auf jeden Fall festgestellt. Wir Menschen sind dazu bereit, uns etwas für etwas Großes zu opfern. Da können wir alles stehen und liegen lassen. Wenn etwas in unseren Gedanken, in unserem Herzen, etwas als groß da ist, als etwas, das wir vielleicht als Majestät bezeichnen, als etwas, was herrlich ist, was größer ist als unser kleines Leben, dann sind wir bereit, sehr viel dafür zu investieren. Und das hat unter anderem auch das Erschrecken der Flutkatastrophen deutlich gemacht. Auf der einen Seite verlieren von hier auf jetzt viele Menschen sofort ihr ganzes Eigentum. Aber gleich im nächsten Moment, in den nächsten Stunden, am nächsten Tag, erleben sie eine Solidarität, eine Hilfsbereitschaft aus dem gleichen Ort, aus dem Nachbarort, aus Deutschland, durch Gebet, durch Spenden, durch Zeitopfern, durch Dasein. Dass manch einer da einfach zugesagt hat, das bewirkt mir Gänsehaut. Ja, ich bin dankbar, dass ich lebe. Aber dass ich diese Art von Hilfe bekomme, das ist einfach Gänsehaut. Wir Menschen sind bereit, uns für etwas Größeres sofort zu engagieren. Alles stehen und liegen zu lassen. Rita hat ja in ihrer Moderation gesagt, dass wir auch stark verbunden sind mit Euskirchen. Ich persönlich bin auch sehr stark verbunden auch mit Hagen, weil das ist meine Heimat. Und dort waren ähnliche Unfälle zu vermerken. Gemeinde, die Wedding-Gemeinde in Hagen, komplett überflutet. Die können heute nur eine andere Art von Gottesdienst feiern. Aber es heißt nicht, dass dieser Gottesdienst geringerwertig ist. Er ist nur anders. Wir selber waren sehr dankbar, dass wir sogar von Lampertheim mit uns einsetzen durften, dass Transporter hingeschickt worden sind, jetzt insbesondere nach Euskirchen. Wir sind so dankbar, dass auf kurzem Weg so viel möglich ist. Wir haben es als Gemeinde gelernt bei den Himmelperlen. Innerhalb von 3 Tagen, was kommt an Material zustande für Syrien? Wir Menschen sind dazu bereit, sehr viel zu spenden, sehr viel zu geben, unsere Zeit einzusetzen, wenn etwas größer ist als unser kleiner Horizont. Das gilt auch zum Beispiel, Szenenwechsel, für die Olympiade, die am Freitag gestartet ist. Was bringen diese Athleten jetzt gerade auf den Punkt an Höchstleistungen? Wie viel Opfer steht dahinter? An Ernährung, an täglichem Training. Der ganze Alltag ist seit 2, 3 Jahren darauf fokussiert, genau in dieser Zeit jetzt seine Höchstleistung abrufen zu können. Wie viel Grenzerfahrung sind dabei? Wie viel Schmerzüberwindungen Was für ein hoher Preis für jede gelebte Beziehung. Ich kann sie verstehen, die Sportler. Wenn sie sagen, Gott sei Dank, so sagt es manch einer, finden für uns die Olympischen Spiele diesmal statt. Denn all mein Einsatz ist jetzt nicht umsonst. Ich darf meine Leistung bringen. Natürlich ist es immer schöner, wenn auch Publikum dabei ist, wenn man mit angefeuert wird. Aber die Athleten wissen es. Sie werden belohnt. Sie werden applaudiert. Sie werden angefeuert. Halt von einer unsichtbaren Schar. Und glaubt mir, das gilt auch für die Gemeinde Gottes. Nicht immer bekommen wir Applaus. Ist euch schon mal aufgefallen, nach einer Predigt, wie viel Applaus es gibt? Null. Aber wie viel Applaus gibt es? Jetzt habt ihr es gehört, gell? Halleluja. Wie viel Applaus gibt es in der unsichtbaren Welt? Für all unser Engagement für das Reich Gottes. Davon bin ich überzeugt. Menschen opfern gerne. Sie setzen wirklich sehr viel ein. Aber sie sind auch bereit dazu, weil es einfach einen größeren Zusammenhang darstellt. Dafür investieren sie sich. Nehmen wir die Mitarbeitenden im Sommerlager. Urlaub, Zeit, Kraft. Aufreibende Nervensachen. In Hitze oder im Regen, trotzdem im Zelt zu schlafen, manchmal unter freiem Himmel. Und nicht immer ist die Gruppenzusammenstellung, wenn ich in so einer Gruppe lebe, freundlich. Die danken einem das nicht unbedingt. Es ist einfach extrem anstrengend. Und gleichzeitig extrem etwas, was Freude freisetzt. Man weiß, ich habe ein größeres Ziel. Ich möchte durch mein Dasein Licht und Salz für diese Teenies sein, für diese Kids, für die Eltern, die vielleicht nur einen Tag kommen und schnell ihr Kind abgeben und dann wieder weg sind. Ich möchte auch für sie Licht und Salz sein, dass sie etwas von der Herrlichkeit Gottes sehen, schmecken können und hoffentlich ein bisschen mehr bereit sind, ihr Herz für diesen wunderbaren Gott zu öffnen. Wenn ich das so ausspreche, Menschen sind dazu bereit, Großes zu leisten, dann frage ich mich manchmal, gilt das auch für den ganz normalen Gemeindebetrieb? Hier in Deutschland. Sind die Christen ein Markenzeichen dafür, dass sie mit Freude, mit Elan, mit Opferbereitschaft sich für das Reich Gottes einsetzen? Oder gehören Sie eher unter der Rubrik von Wer wird Millionär? Ich habe ja noch einen 50-50-Joker. 50% bin ich vielleicht da bereit, ein gewisses Risiko für Jesus Christus einzugehen. Aber all in, mit allem, was mich ausmacht, damit warte ich noch ein bisschen. Ich habe den Eindruck, dass wir ziemlich am Schlafen sind. Ich habe den Eindruck, dass nicht nur unsere Füße eingeschlafen sind, auch unsere Hände, unser Denken, unser Herz. Wir sind sehr stark zu Zuschauern geworden, die sich nicht so gerne senden lassen. Es sei denn, es passiert etwas Außergewöhnliches. Oh, ich möchte nicht dafür beten, dass bei uns das passiert, wo Christen 100% für Christus leben, weil sie verfolgt werden, weil sie an Jesus glauben. Da trennt sich die Spreu vom Weizen sofort. Aber manchmal habe ich den Eindruck, auch wenn es mir nicht schmeckt, ich muss dafür beten, dass eine solche Art von Flut über uns kommt, damit wir wach werden für Gott und nicht die Zeit verschlafen. Das Reich Gottes hat andere Maßstäbe als das, was in der Welt Gültigkeit hat. Da lesen wir zum Beispiel, nur der, der gibt, wird auch empfangen. Der Sieg, er kommt aus der Niederlage. Und das Leben entsteht aus dem Tod. Das bedeutet ja nichts anderes. Du als Christ, der dich als Christ bezeichnest, musst erst sterben, bevor du leben kannst. Das schmeckt den Allerwenigsten. Erst sterben, bevor du Anteil an der Auferstehungskraft Gottes bekommst. Aber ich frage mich, kann es sein, dass wir die Größe dieser tiefen Gedanken oft nicht verstehen? Sodass wir da sagen, jawohl, da will ich dabei sein. Das will ich lernen. Wir kennen es aus den meisten Therapieformen. Sterben heißt ja nichts anderes wie loslassen, abgeben. Also das tut weh, das bereitet Schmerzen. Aber im Reich Gottes entstehen daraus die Siege. Daraus entsteht die Herrlichkeit Gottes. Aus der Schwachheit kann Gott seine Kraft besonders verherrlichen. Nicht unbedingt aus unserer Stärke. Also darum geht es in dieser Predigt, herauszufinden, was es bedeutet, Jesus zu folgen, weil es nämlich Folgen hat, also Konsequenzen hat. Und diese Konsequenzen, die unterschlagen wir sehr oft. Wir lieben es, wenn wir jeden Sonntag hören, Gott liebt dich und Gott ist für dich. Und das stimmt und daran ändert sich nichts. Aber wenn ich sage, ich liebe Gott, dann hat das bitteschön Folgen. Das kann ich ganz einfach sagen. Also wenn Jesus Christus aufgefordert hat, komm, Simon, folge mir nach, dann ist er weitergegangen. Jesus. Guck, und Simon sitzt da noch. Er muss jetzt eine Entscheidung treffen. Folgt er mir oder folgt er nicht? Das sind diese entscheidenden Momente. Gott spricht dich an. Er sagt etwas in dein Herz hinein, sagt, folge mir. Mach das jetzt. Lebe es. Tue es. Und dann muss ich entscheiden. Bleibe ich sitzen oder gehe ich hinterher? Jesus hat einmal gesagt, ach wisst ihr, trachtet doch einfach zuallererst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere, was euch ständig durch den Kopf geht und euch Sorgen bereitet, zufallen. Nehmt doch auf euch euer Kreuz und gleitet sich auch mein Joch. Lernt von mir, folgt mir. Wenn du bereit bist zu sterben, wirst du Leben empfangen. Jesus hat permanent herausgefordert. Er hat nicht gesagt, ach, das ist alles easy. Also, wenn sie mich schon so mit Hass begegnen und mich so anfeinden, dann denkt ja nicht, ihr kommt aus dieser Nummer heraus. Sie werden es mit euch genauso machen. Aber es lohnt sich, mir zu folgen, weil ihr werdet darin die ganze Stärke, die Kraft und die Liebe Gottes ganz intensiv erleben. Diesen Gedanken hat Paulus formuliert in seinem großen Brief, groß, weil er viele Kapitel hat, 16 Kapitel, Römer. Und ich möchte jetzt kurz nur etwas anreißen aus Römer 12, die Vers 1 und ein ganz klein bisschen noch den Vers 2. Denn dort heißt es, deshalb ermutige ich euch nun auch, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, die uns Gott geschenkt hat, euch ganz, einschließlich eures Körpers, Gott zur Verfügung zu stellen, wie ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein, die angemessene Antwort auf Gottes Reden, auf Gottes Wort. Das ist das, wie Paulus es formuliert. Gebt euren Körper als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer hin. Nachfolge bedeutet also, ein radikales Opfer zu bringen, was im wörtlichen Sinne nichts anderes bedeutet als zu sterben, loszulassen, um Gott in seinem Leben die Vorfahrt zu gewähren. Ich habe mir gedacht oder überlegt, was ist denn eigentlich einfacher, für Christus zu sterben, oder ist das größere Opfer nicht eigentlich, für ihn zu leben? Ich möchte das mal mit der Ehe vergleichen. Viele sagen dann, Rita, für dich bin ich bereit zu sterben. Du bist mein Ein und Alles. Habt ihr sowas auch schon mal eurem Partner gesagt? Es gehört noch zu vielen Trauformeln dazu, dass man diese Bereitschaft mit sich bringt. Aber jetzt habe ich weiter nachgedacht. Ja, wenn ich für meinen Partner sterbe und es passiert jetzt wirklich, was hat denn das für Folgen? Nicht immer weiß man, auf wen man sich da so einlässt im Laufe seines Lebens. Und es kann sein, dass meine Partnerin, also nicht Rita, sich als so eine versteckte Zicke erweist. Oder der Partner sich als ein kleiner Tyrann offenbart. Und jetzt mit diesem Person zu leben, ist dann ein größeres Opfer als zu sterben. Denn in dem Moment, wo ich sterbe, bin ich das los. Sterben ist mein Gewinn, sagt Paulus. Sterben ist mein Gewinn. Das ist viel einfacher. Das ist zwar schmerzlich, das passiert aber einmal und dann bin ich bei Jesus Christus. Aber hier im Alltag mit Jesus Christus zu leben, in all den Herausforderungen, ist wesentlich mehr, ist ein größeres Opfer, als einfach mal zu sagen, okay, ich bin bereit für dich zu sterben. Wir sollen uns einsetzen mit unserem ganzen Körper, mit all unserem Sein für Jesus Christus. Gott lieben mit all unserer Kraft, mit all unserem Denken, mit ganzem Herzen und mit all dem Seel und mit all unseren Emotionen. Dann beten wir ihn an. Dann geben wir ihm unser Leben als Opfer. Aber das klingt jetzt alles, das war jetzt eine Folie zu weit, das klingt alles sehr negativ. Aber nur dann, wenn wir nicht wissen, wer Jesus Christus ist. Nur dann, wenn wir die Lieder von seiner Majestät und seiner Größe und dass er die lebendige Hoffnung ist, nur in der Theorie kennen. Aber nicht erfahren haben, so ist er wirklich. Und auch in unserem Text geht Paulus sehr deutlich darauf ein. Denn diese Art von der Hingabe hat einen Vorlauf, einen guten Startschuss. Es gibt erst einmal nämlich eine große Gabe. Und diese große Gabe ist die Barmherzigkeit. Deshalb ermutige ich euch nun auch, liebe Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, euch dann hinzugeben. Also, wir haben ein großes Geschenk bekommen, die Barmherzigkeit Gottes. Das bedeutet, Gott selber, der mich brutto liebt, ohne Abzug meines ganzen Seins, dieser Gott, der rundum gesagt hat, ich bin für dich da, ich stehe hinter dir, ich stehe vor dir, ich lebe für dich, ich gebe alles für dich hin. Dieser Gott sagt nun, ich schenke dir etwas, was mein Wesen kennzeichnet. Ich gebe dir Qualität von mir in dein Leben und du musst es nicht verdienen, du kriegst es als Geschenk, meine liebevolle Barmherzigkeit. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Und das hat das Ziel, na eigentlich das Ergebnis, das ist dann unser vernünftiger Gottesdienst. unsere logische Liturgie, so könnten wir das auch übersetzen, was Paulus da schreibt. Und jetzt ahnen wir schon, das ist oft was ganz anderes, als was wir sonntags immer als Gottesdienst zelebrieren. Der vernünftige Gottesdienst besteht in der Annahme der Barmherzigkeit Gottes, die natürlich dann weiter verschenkt werden darf. Ich finde es so klasse, dass es nicht das Gesetz ist, was die Grundlage ist, sondern die Barmherzigkeit. Und Paulus hat das ganz bewusst an dieser Stelle auch so pointiert. Das, was Gott uns schenkt, ist nicht das Gesetz, es ist seine Barmherzigkeit. Nicht das Gesetz gibt uns die Kraft, uns alles aufzugeben, alles hinzugeben. Dieses Gesetz, das gibt es auch in dieser Welt. Aber es bringt nicht das Ergebnis, nicht die Frucht herbei, die zu Gott passt. Aber anders bei der Barmherzigkeit. Sie darf unsere Motivation und deswegen auch unser Motor sein in unserem Alltag. Und das hat auch wieder Folgen. Dann bedeutet es nämlich, ich gebe Hingabe aus Dank und niemals aus Krampf. Krampf ist Gesetz, ist Leistung. Barmherzigkeit ist Dankbarkeit. Ich gebe mich Gott hin aus einer qualitätvollen Substanz und habe nicht nur heißen Dampf, den ich da irgendwo ablasse. Ich gebe Hingabe niemals aus Berechnung, sondern aus einer Fülle. Was für Unterschiede. Und so beginnt dieser Start mit dieser großen, wunderbaren Geschenk, der Gabe, der Barmherzigkeit. Also unsere kleine Hingabe angesichts eines großen Gottes entstammt auch hier aus einer viel größeren Hingabe, die Gott schon längst an uns gewirkt hat, investiert hat, geschenkt hat. Römer 8, Vers 32 heißt es, denn er hat seinen eigenen Sohn ja keine schonende Sonderbehandlung zukommen lassen, sondern hat ihn vielmehr für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns dann nicht mit ihm alles dazu schenken? Das ist unsere Grundlage. Wir bekommen alles, alles von Gott geschenkt, um mit ihm und für ihn in unserem Alltag zu leben. Also Licht und Salz in dieser Welt, in dieser unserer Welt zu sein. Das ist also der erste Gedanke. Der zweite Gedanke habe ich mal so formuliert, jetzt kommen wir zu der guten Hingabe. Und das erfordert einen ganzen Körpereinsatz. Gebt euren Körper hin, und zwar lebendig, heilig und Gott wohlgefällig. Lebendig bedeutet zunächst erst einmal, wir geben Gott kein totes Opfer. Wir geben Gott kein totes Opfer, sondern ein lebendiges. Also etwas, wo Leben drin ist. Das stellen wir ihm zur Verfügung. Für mich hat das so den Klang wie, ich gebe Gott nicht den Rest, den ich da noch irgendwo habe. Ich gebe ihm nicht die Brotkrumen, die bei meiner Mahlzeit am Ende übrig bleiben. Ich gebe ihm ein lebendiges Opfer. Ich gebe mich ihm ganz und gar hin. So wie ich bin, ohne Abstriche, stelle ich mich ihm zur Verfügung. Und das zwar mit meinem ganzen Körper, also mit meinen Augen, mit meinem Mund, mit meinen Ohren, mit meinen Händen, Füßen, mit meinem Herz. Wie mache ich das denn? Einfach durch ein Gebet. Indem ich sage, morgens früh vielleicht, gar nicht so schlecht, Herr, alles, was ich heute mit meinen Augen wahrnehme, soll so sein, wie du es siehst. Und überall, wo du nicht hinguckst, will ich auch nicht hinschauen. Meine Ohren will ich ganz weit offen haben für alles, wofür deine Ohren offen sind. Aber alles, wo du nicht hinhörst, will ich meine Ohren nicht öffnen. Ich gebe dir meine Hände und meine Füße hin. Ich gebe dir mein Herz hin. Und ich möchte es, dass es deiner Art immer mehr entspricht. Ich leiste ganzen Körpereinsatz. Körpereinsatz auch deswegen, weil Paulus ja in eine Zeit hineinschreibt, wo es unter anderem eine Gefahr gab. Man hatte mit dem Körper so seine Schwierigkeiten. Man hielt entweder ganz wenig von dem Körper oder viel zu viel. Also so wie heute auch noch. Einige vernachlässigen den Körper permanent und andere machen aus ihrem Körper einen Gott. Und deswegen hat Paulus ein Anliegen. Bitte vergeistlicht nicht alles. Ihr sollt nicht nur im Gebetskämmerlein sein und denken, damit habt ihr Genüge geleistet. Sondern ihr sollt mit eurem Körper auch hingehen zu den Menschen. Ihnen helfen, ihnen dienen, da sein. Ganz praktisch. Das eine soll das andere nicht ausschließen. Ich bete, so hat es, glaube ich, Luther formuliert, so, als ob alles von Gott abhängt. Und gleichzeitig lebe ich so, als ob alles nur von mir abhängt. Ganzer Körpereinsatz. Lebendig. Dann soll unser Opfer auch heilig sein. Heilig klingt immer so schwierig für uns. Ich glaube, dass Paulus an dieser Stelle an etwas ganz Schlichtes, Profanes gedacht hat. Was ist in deinem Leben dir heilig? Heilig heißt, dafür hast du immer Zeit, immer Geld, auch wenn du kein Geld und keine Zeit hast. Und es darf kein anderer reinreden. Es ist dein Tabuthema. Du sollst das, was dir heilig ist, Gott hingeben, damit er es heiligt. Damit es nicht mehr um dich geht, sondern um ihn. Dass nicht dein Geschmack sich durchdrückt, sondern sein Geschmack durchdrückt. Oder wie Paulus mit dem dritten Begriff beschreibt dann, was Gott wohlgefällig ist. Darum geht es, dass wir ihn ehren. Also wir haben auf der einen Seite einen Start, wir haben eine große Gabe bekommen, Barmherzigkeit. Zum anderen fordert es eine gute Hingabe, zwar mit ganzem Körpereinsatz. Und dann gibt es noch einen dritten Gedanken, die gesetzte Aufgabe, jetzt kommen wir zu den Folgen, die daraus entstehen, keine Gleichschaltung. Das finden wir dann in Vers 2 von Kapitel 12 des Römerbriefes. Passt euch nicht den Schemata dieser Welt an. Lasst euch nicht gleichschalten, sondern werdet ständig verwandelt in eurem Denken, mit welchem Ziel, damit ihr prüfen könnt, damit ihr urteilsfähig werdet, was denn der Wille Gottes ist und was nicht. Keine Gleichschaltung. Ich möchte gar nicht jetzt einzelne Dinge beim Punkt nennen, weil ich bleibe mal nur daran hängen, ständig sollen wir unser Denken erneuern. Ständig deswegen, weil das, was in manchen Übersetzungen mit Zeitgeist an der Stelle übersetzt wird, sich spätestens nach einer Generation schon wieder verändert hat. Es ist eine Flut an Informationen, die wir bekommen. Und die meisten Informationen, die wir bekommen, springen nicht aus dem Herzen Gottes. Sie kommen von unseren Politikern, Gott segne sie. Sie kommen von Medien, sie kommen aus dem Wirtschaftsbereich, aber sie kommen nicht immer aus dem Herzen Gottes. Und deswegen brauchen wir ein ständiges, verändertes Denken, um herauszufinden, was gilt denn jetzt für uns als Gemeinde in dieser Zeit. Wenn wir eine Ahnung haben, dass in unserem Umfeld die Gottlosigkeit immer größer wird, was bedeutet es für uns als Gemeinde, was wir reden und tun sollen? Das ist eine Aufgabe auch der Gemeindeleitung, sich immer wieder darüber Gedanken zu machen und Gott zu fragen, das herauszufinden, weil es ist nicht einfach. Wir benötigen ja an der Stelle Antworten auf Fragen, die es zur Zeit des Römerbriefes noch gar nicht gab. Was bedeutet es denn angesichts von Flutkatastrophen, was bedeutet es denn für uns als Gemeinde, jetzt Licht und Salz zu sein? Ohne dass wir uns überfordern, aber auch nicht komplett zurückziehen. Was bedeutet es in dem, was wir reden, unseren Mund zur Verfügung zu stellen? Ist jetzt die Zeit, Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen? Aus meiner Warte sehr viel von Christen momentan. Oder ist es nicht die Aufgabe, von dem Licht der Welt jetzt zu sprechen? Wir müssen prüfen, herausfinden. Was bedeutet es jetzt, die Schöpfung zu bewahren? Was bedeutet es denn für dich, deinen Anteil zu leisten? Was bedeutet es angesichts der vielen weltweiten Kriege? Was will Gott denn, dass wir als Gemeinde dazu beitragen, dass das ein Ende nimmt? Wie ist es mit den ethischen Herausforderungen? Nehmen wir einfach mal nur den Fakt, dass so viele Partnerschaften zu Bruch gehen. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Was ist der Wille Gottes? Der Gute. Ihr merkt, es erfordert ein ständiges Umdenken. Und manchmal muss ich dann einen Spagat gehen, weil ich aus einer Generation komme, sage ich, das war bei meiner Zeit gültig. Anerkannt, das ist der Wille Gottes. Und ich muss es lernen, dass jetzt eine andere Zeit dran ist, wo etwas anderes gültig ist. Im Neuen Testament heißt es, wir haben die Vollmacht zu lösen oder zu binden. Lösen heißt, wir lösen uns von einem Gesetz, weil es jetzt keine Gültigkeit mehr hat, und wir erlassen ein neues Gesetz, das uns hilft. Das ist jetzt für uns dran, nicht weltweit, für uns als Gemeinde, für mich in meinem Leben. Ja, das ist eines dieser Gebete, die manch einer spricht, wenn es darum geht, ich bin sehr wichtig. Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung stehen sehr hoch im Kurs. Und manchmal machen wir Christen aus dem Gebot, wir sollen den Nächsten lieben, zuallererst einmal, ich muss mich lieben. Und dann kommt so etwas raus, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Ich glaube, es geht einzig und allein darum, dass Gott groß herauskommt. Und so möchte ich zum Abschluss diesen Vers 2 einfach nur noch lesen. Römer 12, Vers 2. Ich lese nach der Übersetzung von Roland Werner das Buch. Lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel findet. Das ist der Auftrag Gottes an uns als Gemeinde. Das ist heute euer Sendungsauftrag. Wir benötigen eine heilige Urteilskraft mitten in unserem Alltag. Wir brauchen Offenbarung von Gott, um zu wissen, was darf und soll ich leben. Wir stellen uns mit unserem ganzen Körper ihm zur Verfügung, lassen uns neu von der ganzen Fülle der Barmherzigkeit Gottes motivieren und gehen dann mutig voran. Folgen Jesus Christus nach. Manchmal benötigen wir eine Brücke, die wir bauen müssen, sodass wir wieder merken und verstehen, aha, so kann ich es umsetzen, so werden wir es als Gemeinde umsetzen. Aber eins ist klar, es geht dabei, dass wir Christus ähnlicher werden. Und das ist nicht immer, ich möchte sogar mutig sagen, selten das, was wir in den Medien lesen und wahrnehmen. Ich möchte uns ermutigen, wie es Paulus getan hat. Geben wir unser Leben neu für Christus hin. Das Lied, das wir jetzt noch hören, gibt uns auch ein bisschen Ideen dazu, wie das sein kann. Ein altes Lied, das habe ich damals in meiner Jugend gesungen, mit so einer Art gute Laune Musik dabei. Es soll leicht sein, mit Jesus Christus unterwegs zu sein, wenn es heißt, Folgen mit Jesus leben hat Folgen.